Beginnen Matthäus 15 mit: Was ist ein Dogma? Was ist ein Dogma? Nicht verzagen, Wikipedia fragen. Ein Dogma ist eine feststehende Definition oder grundlegende normative Lehraussage, deren Wahrheitsanspruch als unumstößlich gilt. Dass dieser Satz nicht ganz so einfach ist, deshalb habe ich ihn auch in den verschiedenen Sprachen, damit die das auch auf Persisch und Türkisch nachlesen können. Ja, man könnte auch sagen, ein Dogma ist so eine Norm, die man sich gibt, die allgemeine Gültigkeit haben sollte. Wir kennen das Wort Dogma ja von der katholischen Kirche her, gell? Da gibt es sage und schreibe 245 solche Dogmen, in denen man Lehraussagen aus der Bibel so ein bisschen umschrieben hat, so sagen wir mal in Beton gegossen hat. Sagt, so verstehen wir jetzt das und das und dies und jenes. Genau. Nicht nur negativ, solche Dogmen, die können durchaus auch hilfreich sein, gewisse Lehraussagen und Dinge zu verstehen. Nun, jetzt machen wir eine kleine Gruppenarbeit, so kleine Gruppen, wieder einmal, nachdem das letzten Mittwoch so wunderbar funktioniert hat. Meine Frage ist folgende: Dogmen. Nun, es gibt eben lehrmäßige Dogmen in der Kirche und so weiter, aber es gibt auch in unserem kleinen Leben, gibt es manchmal auch so kleine Dogmen. Und ich meine jetzt nicht nur einfach Glaubensaussagen, Lehraussagen, sondern in unserem alltäglichen Leben gibt es doch manchmal so normative Lebensregeln oder Lebenseinstellungen. Das kann bei der Arbeit sein. Das macht man doch immer genau so. Und wenn man es nicht so macht, dann ist etwas nicht gut. He? Das sind so kleine, in Anführungszeichen, Dogmen in unserem Alltagsleben. Und jetzt so reihenweise machen wir das da, zwei, drei hintereinander, damit ihr zu dritt, viert seid. Tauscht euch doch mal kurz über solche Dogmen aus. Gibt es solche in eurem Leben? Und was bewirken die vor allem in eurem alltäglichen Zusammenleben, ob es in der Familie oder in der Arbeitswelt? Tauscht euch doch kurz ein bisschen aus darüber. Dreht euch ein wenig um. Wie ist das? Gibt es solche kleinen, größeren Dogmen? Und was lösen diese oft aus? Ihr habt 2 Minuten Zeit. Eh? 2 Minuten. In Matthäus 15, da geht es eben um diese Frage nach Dogma kontra Wahrheit. Und das sind die 3 Punkte, die wir heute Morgen miteinander anschauen werden aus Matthäus 15, nicht aus dem ganzen Kapitel, es geht vor allem um die erste Hälfte. Eben das erste, Dogma kontra Wahrheit, eine Sache des Herzens, das ist der Punkt 2. Und dann, hoffen wir, kommen wir zu der Vertiefung, die verändernde Anatomie durch den Heiligen Geist. Und was sich dahinter versteckt, da kann ich euch schon etwas ganz Neues, das ich gemacht habe, präsentieren. Da freue ich mich besonders drauf. Gut, aber zuerst ab Vers 1. Matthäus 15. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Da steckt eben dieses Dogma-Denken ein wenig drin in diesen Überlieferungen. Örtlich, das ist noch spannend, von Kapitel 14 her, örtlich sind wir da überhaupt nicht in Jerusalem, und scheinbar kommen da diese Schriftgelehrten und Pharisäer extra angereist vom Süden nach dem mehr oder weniger Norden. Wir sind eigentlich um den See Genezareth herum, gell? Um eine solche Frage zu debattieren mit Jesus. Nun, wenn man Markus 15 dazu nimmt, dann liest man da ein wenig mehr zu den ganzen Umständen, wie es zu dieser Fragestellung kam. Weil diese Pharisäer und Sadduzäer, die Gelehrten, eben zu Jesus kamen und ein wenig das Leben teilten miteinander, unter anderem eben auch miteinander gegessen haben. Und da haben dann die Pharisäer, die Gelehrten, gestutzt. Haben die jetzt da nicht etwas vergessen, bevor wir essen? Ja, sie hatten nämlich die Hände nicht gewaschen. Und das geht natürlich in diesem Denken der Pharisäer überhaupt nicht. Okay. Das war die kleine Fragestellung, die kleine Begebenheit, und vielleicht habt ihr vorhin gemerkt, ja, diese kleinen Dogmen in unserem Alltagsleben, die haben es oft in sich, dass sie eben Probleme machen, oder? Weil oft sind die Dogmen eben bei dir feste, klare Einstellungen, eben normative Lebenseinstellungen, gell? Das ist die Norm, so ist es richtig. Und alles, was nicht in dieser Norm entspricht, ja, das ist nicht gut, oder? Da braucht jemand Unterweisung, Belehrung, Korrektur und so weiter. Und diese Dogmen, diese kleinen, können dann oft große Konflikte auslösen. Nun, in unserem Leben geht es oft nicht um Glaubensfragen. Hier geht es konkret dann um Glaubensfragen und man fragt sich vielleicht komisch, was hat denn das Händewaschen vor dem Essen mit meinem Glauben an Gott zu tun? Und da merken wir eigentlich schon die ganze Fehlentwicklung der damaligen Zeit des Glaubens. Und was geht es eigentlich? Was hat man da für ein Gottesbild, für ein Gottesverständnis, dass meine oder die Sicht Gottes von mir davon abhängt, wasche ich jetzt die Hände vor dem Essen oder nicht? Es ist noch dazu zu sagen, es ging nicht nur um das Händewaschen, auch das Geschirr und so weiter musste gewaschen sein und so weiter. Da gab es eine ganze Litanei an Auflistungen. Alles hatte mit Waschen zu tun. Und noch einmal, es ging nicht um die Hygiene, wie das heute auch gut ist, wenn man die Hände wascht vor dem Essen. Also denke ich, sagt er nicht. Also jetzt müssten wir nicht mal die Hände waschen vor dem Mittagessen. Habe ich nicht gesagt. Oder? Hier geht es um religiöse Vorschriften und die Glaubensansichten, die man damit in Verbindung brachte. Dass Gott böse ist oder ich kultisch unrein werde, wenn ich nicht die Hände wasche, bevor ich esse. Dieses Verständnis. Jetzt muss ich aber auch eine Lanze brechen für die Juden. Sie haben ja diese Überlieferungen, diese Dogmas kreiert. Muss ich aber auch eine Lanze brechen dafür, dass es das Volk der Juden ist, wo wir dankbar sind, dass sie uns das Alte Testament erhalten haben. Gell? Sie haben es uns erhalten. Sie haben diesem Wort Sorge getragen. Das dürfen wir jetzt nie vergessen in dieser ganzen Debatte, die wir heute Morgen da ansprechen. Ihnen verdanken wir das Alte Testament, dass es genau überliefert ist bis zum heutigen Tag. Das schreibt nämlich auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Verse 1 und 2. Dass wir den Juden dankbar sind für das Wort. Was das Tragische dabei ist, dass sie wohl das Wort Gottes überliefert haben, das wurde mir erst in dieser Vorbereitung so richtig wieder bewusst, dass sie das überliefert haben. Aber wenn es darum geht, dieses Wort richtig zu verstehen, da sind sie völlig auf falsche Wege geraten. Schon noch komisch, nicht? Schon noch seltsam. Und immer, wenn wir jetzt uns Gedanken machen über andere, wollen wir immer uns auch fragen, ja, wie ist das denn in deinem und mit meinem Leben? Sind wir uns denn so sicher, in vielen Glaubensfragen, dass das, was ich glaube, wirklich wahr ist oder nicht, in ein Stück weit so in ein Dogma hineinmündet. Ich verstehe das so, aber sagt denn die Bibel das auch wirklich so? Das ist eine spannende Frage. Ich stelle bei mir selber fest, dass doch gewisse Glaubensansichten sich in den Jahren, in den Jahrzehnten meines Lebens mit Jesus durchaus sich gewandelt haben. Nicht grundlegende Fragestellungen, aber schon einige. Und sie haben durchaus auch, sind auch wichtige Fragen darunter. gut, dass ich damals, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, das nicht einfach dogmatisiert habe. Das ist jetzt so, das bleibt jetzt so, komme was wolle. Ich wiederhole noch einmal, da geht es um wichtige Glaubensfragen. Die sind fest, die sind wahr, die sind aus der Bibel klar ersichtlich. Und Gott sei Dank sind die wahr. Wenn es um die Errettung durch Jesus Christus geht, dass die Gerechtigkeit durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, durch den Glauben daran, da werden wir gerettet, da sind wir gerettet und bleiben es auch. Ja, da fängt es dann schon an. Bleiben wir es denn auch? Das ist dann schon für gewisse Leute eine dogmatische Frage und für andere nicht. Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Ihr kennt meine Einstellung. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist für mich eine Wahrheit, kein Dogma. Genau. Aber das nebenbei. Gehen wir zurück zu den Juden, gehen wir zurück zu dieser Zeit, zu dem Disput vom Händewaschen und die ganze Schwierigkeit, die da aufgeploppt ist. Einfach noch einmal die Bedeutung zum Alten Testament. Die Juden, die haben das Wort überliefert. Das haben wir. Wir wissen, was drinsteht. Wir wissen um die Wahrheit. Aber wir müssen sie auch recht auslegen. Für manche Christen ist ja das Alte Testament nicht so bedeutungsvoll. Ich möchte hier 1. Korinther 10, 11. Also habe ich den eingeblendet oder nicht? Nein, der ist nicht eingeblendet. 10, 11, aber noch vorlesen. Paulus sagte den Korinthern über die Bedeutung des Alten Testaments: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. So ist die Bibel, das Alte Testament, zu verstehen. Vieles ist vorbildhaft für uns. Ich vergleiche es eigentlich mit einem Bilderbuch oder einem Geschichtenbuch, das oft Glaubensaussagen des Neuen Testaments wunderbar in Geschichten darstellt, in wahre Geschichten, reale Geschichten, gell? Das Alte Testament ist Geschichte. Nicht etwa Mythos oder irgendetwas oder Legende und so weiter. Nein, wahre Geschichte. Wir kommen heute noch auf eine zu sprechen. Gehen wir also zurück zu Jesus, zurück zu dieser Situation und zu der Frage, wie konnte es dazu kommen, dass sie wohl das Wort Gottes haben, in Wahrheit, richtig überliefert, aber zu so falschen Auslegungen des Wortes Gottes kam. In Vers 11 geht es ein wenig über den Text hinaus von diesem Abschnitt, sagt ja Jesus, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und ich habe hier diese Aussage deshalb gewählt, weil sie irgendwie so klar aufzeigt, wisst ihr, nicht das, was reinkommt, verunreinigt uns vor Gott, sondern das, was rauskommt. Und dass man das den Pharisäern, den Gelehrten der damaligen Zeit sagen musste, ist schon noch krass, nicht? Weil für uns ist das irgendwie logisch und klar. Aber wie man durch Gelehrtheit, durch theoretisches sich auseinandersetzen mit der Bibel total verdreht rauskommt. Mir kam da dieses Spiel in den Sinn und vielleicht hat der eine oder andere das auch im Kindergarten gemacht, diese Flüsterpost. Kennt ihr das noch? Das Flüsterpostspiel, gibt noch andere Namen, ich muss das suchen, wie das richtig heißt. Stille Post, genau, Stille Postspiel, oder? Die Kindergärtnerin gab ein Wort, flüsterte sie einem Kind ins Ohr und das Kind flüsterte es in das nächste Ohr. Oder? Und dann hast du einfach so die komischen Gesichter gesehen, was hat er gesagt? Man darf es nur einmal sagen, oder? Und dann am Schluss kam ja immer, also fast, wahrscheinlich 99% kam immer am Schluss, das letzte Kind muss ja das Wort dann laut sagen, oder? Und dann ging das Gelächter los, oder? Das war immer ein total anderes Wort. Wenn wir das hier machen würden, ich dachte, das wäre noch lustig, gell? Wahrscheinlich wäre es genau gleich gewesen, oder? Stellt euch vor, bei Kindern und bei Erwachsenen, die Hälfte nur noch halb gut, so richtig gut hört und so. Ja, wie auch immer. He? Aber es war immer wirklich lustig. So kam mir das vor. Irgendwie über die Jahrhunderte haben sie das Wort, die Lehre versucht weiterzugeben, etwas dazu geschrieben, wie das zu verstehen ist. Und am Schluss hat man einfach hunderte von Dogmen, wie etwas zu verstehen sei. Und am Schluss kam es eben so verdreht raus, was reinkommt, verunreinigt. Aber was die Pharisäer alles über Jesus gesagt haben, ne? Du hast einen Dämon, Kapitel 12, so hast du geheilt. Das verunreinigte sie. In einem solchen Maß, dass Jesus sagte, das ist die Sünde gegen Gottes Geist, die nicht vergeben werden kann. Puh. Also ein spannendes Thema. Wie reagiert Jesus dann darauf? In Vers 3. Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen und bringt dann ein Beispiel im Zusammenhang mit Vater und Mutter ehren. Das ist denn das Nächste, was passiert ist. Nicht nur die Lehre wurde, das Verständnis über eine Wahrheit wurde 180 Grad verdreht, sondern sie haben sogar gewisse Gebote, Überlieferungen gemacht, die ganz konkret das Wort Gottes, dem Wort Gottes widersprechen. So hätte man die Eltern ehren sollen, aber sie haben das nicht mehr getan, weil es andere Überlieferungen, Dogmen gab, die höher einzustufen gewesen seien als das Wort der Bibel. Als ein konkretes Gebot der 10 Gebote Gottes. Und das ist oft so. Solche Dogmen, wenn sie ausgelebt werden, die sind nicht hilfreich für die Wahrheit, sondern oft konträr. Und vor allem die Dogmen, die eben auch in sich eine Unwahrheit enthalten, die werden oft dann zum Stein des Anstoßes. Und wenn wir das auf heute nehmen, wo wir als Gemeinde, du als Gläubiger, als Gläubige, Dinge glaubst, du findest sie wahr, aber wenn du mal andere fragst, empfinden die sie nicht unbedingt als wahr. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Frauen tragen Kopftücher in der Gemeinde. Eine alte Diskussion. Hä? Frauen tragen, das steht doch in der Bibel. Okay, wir als Gemeinde lehren das, oder? Und für uns wird das zu einem Dogma. Das macht man hier so. Punkt. Oder? Und es kommen Gläubige, die sehen das nicht unbedingt so. Gell? Das gab dann diesen Streit, weil diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Gell? Ihr habt schließlich auch keine Kopftücher an, ihr Frauen. Hier zum Beispiel. Genau. Eine Frage, gell? Hat dann Gläubige, gerade neue Gläubige, gestört? Warum muss man das oder nicht? Und vor allem dann der Umgang in solchen Lehrfragen, das war vor allem das Tragische, wie das zu Streit und Spaltungen in Gemeinden führte. Und heute ist das halt nicht mehr so das Thema. Als ich noch jung war, zu meinen Glaubenszeiten, war das noch ein größeres Thema. Sogar ein ganz großes Thema. Wie auch immer. Also Dogmen können Probleme schaffen, und weil sie Lügen enthalten, Unwahrheiten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Jesus gibt dann zur Antwort Vers 7, ihr Heuchler, ziemlich treffend. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist ein Zitat aus Jesaja, und zwar Kapitel 29. Es lohnt sich, dass dieses Kapitel oder den Abschnitt im Zusammenhang zu lesen. Jesus zitiert dort in Vers 13. Ich habe hier zwei Verse aus diesem Kapitel. Und behalten wir das im Auge, diese Frage, wie konnte es dazu kommen, dass ein Volk Gelehrte, die das Wort Gottes über Jahrhunderte hinweg wahrheitsgemäß überliefern, in der Auslegung dieses Wortes so fehlgehen, so in die Irre gehen können? Das ist die Frage. Und Jesus ihnen dann das vorhält: Ihr seid Heuchler. Ihr seid Heuchler. In diesem Jesaja 29 lesen wir eben nicht nur diese Aussage, wo der Prophet sagen muss, das Herz dieses Volkes ist fern von mir. Sondern dort steht auch, an jenem Tag, Vers 18, werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. Vers 24, und die, welche in ihrem Geist irren, werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Und die Frage stellt sich doch, wann ist dann dieser Tag? Und wenn du, und da haben wir das Bilderbuch wieder, Altes Testament, die Geschichte des Volkes Israels zeigt ja immer wieder diese Verdrehtheit, dass etwas fehlt. Und es kommt immer wieder die Verheißung Gottes eines neuen Herzens. Es wird einmal ein anderer Tag kommen, da wird das, was jetzt noch fehlt, kommen. Und davon lesen wir dann weiter in diesem Kapitel 15 bei Matthäus. Und wir gehen zum zweiten Punkt, eine Sache des Herzens, Verse 10 bis 20. Wie ihr wisst, wir haben nicht immer die Zeit, immer den ganzen Abschnitt zu lesen. Ich lese nur Verse 10 und 11. Und er rief, das ist wieder Jesus, die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Also Jesus hatte gerade einen Disput mit den Gelehrten, mit den Fachleuten, und jetzt spricht er plötzlich zur Volksmenge. Spannend, hä? Und ja, versetzt euch jetzt einmal in die Position dieser Gelehrten, oder? Plötzlich wendet er sich, Jesus, von ihnen ab, von den Gelehrten, und spricht mit dem gemeinen, normalen Volk, von dem sie dachten, na, die verstehen sowieso nichts. Die kommen ja gar nicht raus. Die kennen ja die Ursprache nicht einmal. Die sind nicht gelehrt wie wir. Die kennen das Wort Gottes nicht auswendig wie wir. Aber zu denen spricht dann Jesus jetzt. Zu dir und mir. Oder mir und dir. Genau. Gott ist wichtig, auch in solchen Fragen, dass jeder seine Wahrheit versteht. Jeder. Gott macht keine Unterschiede. Das finde ich so gewaltig. Es sind nicht die Gelehrten, nicht die Wissenschaftler. Die hat er auch lieb, ganz klar. Gott liebt alle Menschen. Aber jeder ist gefragt. Und Jesus wendet sich jetzt zu jedem. Gottes Wort, ein kleiner Vergleich, wir haben schließlich Ferien, gell? Gottes Wort ist wie ein Meer. Wie ein Meer. Es geht darum, Gottes Wort ist für alle gut verständlich. Für die einen ist es ein Meer. Ich glaube, 70% der Erdfläche ist Wasser. Gell? Die 30%, wo Land ist, sind gut entdeckt, gut erforscht, aber man findet immer noch sehr viele Dinge, oder? Und jetzt stellt euch einmal vor, wie wenig erforscht ist von den Tiefen der Meere. Wie wenig. Weil es viel komplizierter ist. Auf dem Land kann jeder hinfahren, jeder hingehen. Manchmal ein bisschen schwieriger dort bei der Wüste und so weiter oder im Dschungel, gell? Aber man kann vieles entdecken. Aber im Meer, da musst du ein U-Boot haben. Da ist die Gefahr viel größer, viel schwieriger. Und wie viel ist vom Meer noch nicht entdeckt? Und es gibt neue, fast Welten, die sich uns da erschließen. So ist die Bibel. Du kannst Neues entdecken. Und denke etwa, ja nicht. Ja, ich lese sie schon 10 Jahre, 20, 40 Jahre. Ich habe jetzt das ganze Meer entdeckt. Überhaupt nicht. Da steckt noch so viel drin. Ich lese jetzt dieses Matthäus-Evangelium und irgendwie, da kommt so viel Neues raus. So viel mehr im Meer. Ja, ist wunderbar. Genau. Also für die, die entdecken wollen, ist die Bibel ein wunderbares Buch. Die Gelehrte werden wollen, wunderbar. Werde Gelehrte, lerne die Ursprachen, geh in die Tiefe und du wirst staunen, du wirst Dinge entdecken. Aber dann erzähl sie so weit, dass ich sie auch verstehen kann. dann ist es gut. Aber die Bibel ist nicht nur für Tiefseetaucher, sondern für wen ist sie auch noch? Sie ist für Weltenbummler. Die Weiten des Meeres. Ich war noch nie, wohl ich war schon auf dem Meer, mal auf Sizilien, aber so eine Weltumrundung und so weiter. Weltenbummler. Das ist die Bibel eben auch. Da gibt es neue Welten zu entdecken. Was manche stört, da mit dem Paradies und die Welt, die bevor sie unterging, wie sie war. Hey, das war eine andere Welt. Wunderbar zu entdecken. Israel, das Alte Testament, die verschiedenen Welten, die es dort gibt, verschiedene Völker, Umstände und. Wunderbar, Neues zu entdecken. Und dann die Zeit von Jesus, die Zeit der Apostel, das zu entdecken. Wie war das Leben damals? Wunderbar. Diese Weiten. Das in der Bibel zu entdecken, finde ich toll. Aber dann, nicht nur aber, und dann, das spricht jetzt vielleicht die meisten an, der Ruheort, eben dort am Strand liegen. Man muss ja nicht immer ins Meer reingehen und rüberfahren oder tauchen. Nein, einfach am Meer zu sitzen, auszuruhen, der Ruheort, Erholung, Kraft schöpfen. Das ist auch für uns die Bibel. Der Kraftschöpfort. Also, die Bibel ist wirklich für jeden. Für jeden. Aber es bleibt immer noch die Frage, verstehen wir sie denn richtig? Wie tappe ich nicht in diese Falle der Juden? Ob gelehrt oder ungelehrt? Also ja, wenn ja die Gelehrten schon in dieses verdrehte Denken hineinkamen, was bewahrt dann mich davor, die Bibel richtig zu verstehen? Nicht bewahrt davor, sondern hilf mir. Bewahrt davor, sie falsch zu verstehen. Merkt ihr, in welche Richtung wir gehen? Genau. Denn jetzt kommt ein Hammervers von Jesus. Der Vers 19. Und der erschwert die ganze Situation noch ganz massiv bezüglich dem richtigen Verstehen der Bibel. Denn du und ich haben ein Herz mit bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das kommt aus dem Herzen. Das verunreinigt uns Menschen, sagt Jesus. Und nicht eben dieses Händewaschen und so weiter. Und mal ehrlich, spricht dich das an? Ist das mein Herz? Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen? Hast du eine Woche hinter dir, wo du sagst, das, nein, das stehe ich darüber. Das kommt nicht aus meinem Herzen. Wirklich? Du Betrüger, du Betrügerin, würde Gott sagen. Das ist unsere Herzenseinstellung. Das ist in uns, das steckt in uns. Und Gott, Jesus macht da kein Hehl daraus. Hast du gewusst, dass in der Bibel mehr als 1000 Mal das Herz des Menschen, eben dieses Herz, angesprochen ist? Die Bibel, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ist das Buch, das uns hilft, mit diesem Herzen umzugehen. Und vor allem zeigt es uns auch, was ist mit unserem Herzen los. Und ihr wisst das, wenn ich ein Wort kennenlernen will in der Bibel, mache ich das meistens ganz einfach, nehme die Konkordanz zur Hand und suche, wo kommt es denn das erste Mal vor. Und stellt euch vor, das erste Mal kommt es in 1. Mose 6, Vers 5 vor. Ich habe den Vers nicht eingeblendet, aber der kommt doch bestimmt bekannt vor. Das erste Mal, wo in der Bibel das Wort Herz vorkommt. Und Gott sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Aha. Böse Gedanken. Das ist spannend, hä? Im Jeremia 17,9. Überaus trügerisch ist das Herz, sagt der Prophet. Und bösartig. Wer kann es ergründen? Luther übersetzt es so, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Das ist unser Herz. Das ist die Anatomie, die Art und Weise, wie unser Herz eben schlägt. Psalm 51, Vers 12. Psalm von David. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Das betet er, nachdem er schmählich, schwer in Sünde gefallen ist, Ehebruch mit Bathsheba. Ich habe gerade diese Woche diese Begebenheit gelesen, 2. Samuel Kapitel 11. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In diesem Sündenfall von David, wenn man das so sagen will, in diesem Ehebruch mit dieser Frau, kommen genau diese Bezeichnungen Jesu in Matthäus in Vers 19 da. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, er ließ Uriah umbringen, Ehebruch mit seiner Frau, Unzucht. Diebstahl, er hat seine Frau gestohlen, er hat alles ihm weggenommen, ihr weggenommen. Falsche Zeugnisse, Lästerungen, die Feinde haben gelästert. Also sogar die Feinde Israels haben erfahren, was der König Israels gemacht hat und sie haben gelästert. All das, was Jesus hier erwähnt, kommt genau durch diesen Sündenfall des David vor. Also Jesus zeigt, wo das Problem liegt. Aber David, diesem Psalm 51, tat Buße. Er kehrte um. Und diese Bitte um ein reines Herz, er hörte Gott. Und gib mir einen festen Geist. Dazu kommen wir noch. Weitere Stellen sind Hesekiel Kapitel 11, 19. Ich will ihnen ein einiges Herz geben, sagt Gott. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen und will das steinerne Herz rausnehmen. Und ein fleischernes Herz geben, ein lebendiges Herz. Und diese Verheißung lesen wir dann weiter in Hesekiel 18, 31 und, wie wir es vorhin schon in der Einleitung gehört haben, Hesekiel 36, 26. Gott schenkt ein neues Herz. Und wir verstehen ein wenig diesen Schrei der Menschen, die gemerkt haben, was tun wir die ganze Zeit? Gott gibt uns seine Wahrheit. Aber wir bringen es nicht fertig, sie zu tun. Wir können es nicht. Und die Bitte, gib mir ein reines Herz. Und Gott sei Dank, Gott verspricht dieses neue Herz. Aber die Bibel sagt ganz klar, ein Mensch, der nicht von neuem geboren ist, hat dieses unrettbar verlorene Herz und ist auf Gedeih und Verderben diesem ausgeliefert. Und Paulus schreit es förmlich, Römer 7, oder? Was rettet mich von diesem verdorbenen Herzen und Leben? Der Geist Gottes ist die Antwort darauf. Wir sind immer noch daran, wo kommt das vor, das Herz vor und so weiter. Wir waren jetzt im Alten Testament, der Ausblick, die Diagnose, unrettbar verloren. Der Schrei nach Reinigung, nach Heilung, nach einem neuen Herzen. Dieses reine Herzen, gib mir einen neuen gewissen Geist, ein reines Herz des David. Das steht doch tatsächlich in Matthäus 5, Vers 8. Das ist die erste Bibelstelle im Neuen Testament. Glückselig sind die, reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Aha. Und eine weitere Stelle ist, das ist nicht die letzte, aber das ist die letzte an Gläubige gerichtet, in 1. Johannes 3, 21, Geliebte. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Wunderbar. Und dann eine ganz zentrale Stelle, und die wollen wir jetzt ein wenig neuer noch genauer betrachten. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Noch einmal, wir sind beim Thema dran, wie verstehen wir Gottes Wort richtig? Wenn wir ein Herz haben, das so bösartig ist. Antwort, ein neues Herz. Ein neues Herz, das Gottes Wort richtig verstehen kann und auch tun kann. Und wie kommt es dazu, zu diesem neuen Herzen? Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das hat der David auch schon erkannt. Gib mir ein reines Herz und einen neuen Geist. Wie ist da der Zusammenhang? Neues Herz, neuer Geist. Wie kam es bei David zur Umkehr? David tat Buße. Der Prophet Nathan kam zu ihm, konfrontierte ihn mit der Sünde und das machte David im Alten Testament zu einem Mann nach dem Herzen Gottes, indem er, wenn er von der Schuld konfrontiert wurde, er immer sofort eingestand. Jawohl, es ist so. Du hast recht, Nathan, ich habe gesündigt. Ich habe Uriah umbringen lassen. Ich habe Hurerei gemacht mit Bathsheba. Ich war ja schon verheiratet. Und ich nahm sie mir, ohne dass sie mir gehörte. Sie war ja verheiratet mit Uriah. Du hast recht. Er tat sofort Buße. Er ließ sich überführen von der Schuld, von der Sünde. Und dann ist es wirklich immer so beeindruckend, finde ich, zum Lesen. Und dann sagt Nathan aufs Wort, aufs Bekenntnis der Einsicht, dann hat Gott dir auch vergeben. Dann ist die Schuld weg. Es blieben noch ein paar Folgen dieser Schuld, aber das grundsätzlich hat Gott bereinigt. Wunderbar. Das machte ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Und genau gleich du und ich, wenn wir eingestehen, jawohl, das, was Jeremia sagt, das Herz ist ein bösartiges Ding. Ich kenne diese Gedanken von Mord, von Boshaftigkeit, schlechte Gedanken, Böses. Ich kenne das. Ich gestehe mir das ein. Gott, du hast recht. Das ist wahr, was dein Wort sagt. Ich bekenne es. Ich bin schuldig. Dann reagiert Gott darauf mit der Wiedergeburt. Weil dieses Bekenntnis heißt, mein Herz ist unrettbar verloren. Und dann gibt Gott seinen Geist. Eine Wiedergeburt. Wunderbar. Und das drückt Paulus hier aus. Die Liebe Gottes kommt dann in unser Leben hinein. In dieses Herz da, das wir jetzt gesehen haben, wie das aussieht, gießt Gott jetzt ein neues Herz durch seine Liebe. Durch seinen Geist. Wohlgemerkt, nicht Liebe ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist diese hingebende Liebe, die wir in Jesus Christus auf jeder Seite seiner Geschichte lesen. Diese Liebe Gottes, die retten will. Und hier kommt ein griechisches Wort vor für das Ausgegossen. Das ist das Ekchoe, ausgegossen in unsere Herzen. Nicht nur ein wenig reingetröpfelt, ausgegossen. Und genau dasselbe Wort, Ekchoe, ausgegossen, verwendet Jesus in folgendem Vers. Matthäus 26, Vers 28, habe ich den eingeblendet? Jawohl. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen, ausgegossen wird zur Vergebung der Sünden. Dasselbe Wort. Wie Gott die Liebe Gottes in mich hineingießt, so hat Gott zuerst sein Blut vergossen am Kreuz durch Jesus. Dasselbe Wort. Merken wir? Zuerst reinigt er durch sein Blut und dann gießt er seine Liebe hinein. Wenn du guten Wein hast, einen feinen Tropfen, dann gießt du diesen nicht in einen dreckigen Becher hinein, Plastikbecher, der nicht einmal sauber ist, sondern ein schönes Weinglas, das sauber ist, durchsichtig, keine Fingerdings drauf hat oder irgendetwas, richtig schön. So macht Gott unser Herz ja, rein, neu und gießt sein Leben dort hinein. Ist das nicht herrlich? Ist es wunderbar? Und dieses Herz hat Gottes Wort dann in sich. Und können wir dieses Wort Gottes, die Bibel, auch richtig verstehen und behält es seinen Schatz. Kommen wir jetzt ganz zum Schluss, leider doch zu wenig Zeit, aber an dieser Grafik habe ich sehr große Freude. Da könnte ich jetzt viel darüber sprechen, weil mich hat eine Frage beschäftigt. Und zwar die Frage im Zusammenhang mit dem Herzen, der Titel ist ja Herzenssache. Wie ist das denn? Die Anatomie, Geist, Seele, Leib, ein neues Herz. Wo gehört das Herz eigentlich hin? Und diese ganze Anatomie des geistlichen Lebens und so weiter, finde ich manchmal schon noch ein wenig verwirrend. was hat jetzt der Geist, der Heilige Geist, damit zu tun mit dem neuen Herzen und so weiter. Und mir kam da ein altes Buch wieder in den Sinn, natürlich Bücher, wie kann es anders sein? Und zwar Der geistliche Christ von Watchman Nee. Wer kennt dieses Buch? Ja, die haben mich, logisch. Ah, lag dir gut, Silvia auch, genau. Das gibt es immer noch, kann man sogar online PDF lesen und so weiter. Ach, das ist ein kompliziertes Buch, ihr müsst das nicht lesen, gell? Ein kompliziertes Buch, total trocken, wie so, wie heißt der Kuchen von gestern da? Ah, die Sachertorte, genau. So trocken wie angeblich die Sachertorte. Mit Schlagrahm sei sie dann nicht mehr trocken und so weiter. Ja, auf alle Fälle, ich wurde daran erinnert, an dieses Buch, weil dort hat der Autor das wirklich wunderbar so aufgegliedert und gezeigt, diese ganzen Zusammenhänge des Herzens der Menschen, der Körper, Seele und Geist, gibt es auch einen Bibelvers dazu im Thessalonicher Brief und so weiter. Ich gehe da nicht so sehr darauf ein, aber es geht mir darum, achtet einfach mal auf den Heiligen Geist. Sieht es so mehr oder weniger die blaue Linie. Der Heilige Geist spricht in unsere Welt. Er spricht zum Menschen. Er spricht zum Geist des Menschen. Du und ich, wir haben einen Geist. Dieser Geist ist tot in der Beziehung zu Gott. Leblos. Deshalb, ein Mensch, der nicht von neuem geboren ist, das ist dann, wenn der Geist Gottes hineinkommt, kann Gottes Wort gar nicht richtig verstehen. Das ist, deshalb konnten die Pharisäer und die Gelehrten Gottes Wort nicht richtig verstehen. Sie konnten es wohl buchstabengemäß richtig weitergeben, übertragen, abschreiben, aber sie konnten es nicht verstehen. Der Mensch hat einen Geist, deshalb gibt es Religionen. Deshalb gibt es Sekten, gibt es Weltreligion und so weiter. Wir wissen, es gibt etwas, aber keiner hat echte Verbindung zu Gottes Geist. Zu Gott und Gottes Geist. Dieser Geist, dieser Heilgeist, der wirkt, Johannes 16, er wirkt zum Beispiel, er spricht zu unserem Gewissen, überführt dich von Schuld. Er kann aber auch zu deiner Seele sprechen, die hast du nämlich auch. Das Ich, das ist das Selbstbewusstsein. Das bist du, deine Seele. Gell? Manchmal kann Gott durch Überlegungen, Gedanken, kann Gottes Geist zu uns sprechen und du kommst zur Erkenntnis. Hey, Gott hat die Welt geschaffen. Woher kommt das alles eigentlich? Und die Überlegungen können uns zu Gott führen. Der Heilige Geist kann das wirken. Der Heilige Geist kann auch zu unserem Körper reden, zum Beispiel durch Umstände, Schicksalsschläge, Krankheiten, Leid. Oft kommen Menschen ja genau durch Leiderfahrungen, ob seelische oder körperliche, zum Glauben. Das gefällt uns nicht, aber scheinbar checken wir sonst nicht. Auf alle Fälle, der Geist Gottes spricht zu uns Menschen, in allen drei Bereichen, je nachdem. Deshalb evangelisieren wir auch, gell? Weil Gottes Geist spricht. Er braucht dich und mich sehr oft auch dazu. Dann, wenn der Mensch antwortet auf das Reden Gottes, einsichtig ist, weil der Geist Gottes überführt von Schuld, überführt auch, es gibt mich, Gott, sagt er zu dir. Anerkenne mich als der, der einen Sinn für dein Leben hat. Wenn du das tust, kommt es zur Wiedergeburt im Geist Gottes, nein, im menschlichen Geist. Es kommt zur Wiedergeburt. Der Geist Gottes erfüllt dich. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, in unser Leben. Jetzt, als du dich entschieden hast, Gott hat Recht, ich bin Sünder, antwortet Gott mit der Wiedergeburt. Und der Geist Gottes, es wird dieser Heilige Geist in dein Leben hineinkommen. Und jetzt hast du Verbindung mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Mit dem Erlöser Jesus Christus. Und das hat wiederum Auswirkungen auf dein Herz, auf dein Ich-Bewusstsein. Weil die Seele ist, wie es umgeschrieben ist, ein zwischen zwei Welten. Der geistlichen Welt und der physischen Welt. Zwischen Körper und Geist. Und die Seele kann beeinflusst sein vom Körper oder eben vom neuen Leben, vom Geist. Und deshalb die blaue Linie von Gottes Bewusstsein geht es durch das Ich, die Seele, durch das Herz. Denn wenn du von neuem geboren wirst, empfindest du das, jetzt habe ich ein neues Herz. Jetzt sehe ich die Welt mit anderen Augen. Ich kann plötzlich die Bibel verstehen, was damit gemeint ist. Du verstehst nicht alles, ich auch nicht. Aber immer mehr verstehst du und so weiter. Und das kann Auswirkungen haben bis zu deinem Körper, dass Heilungen geschehen können. Weil Gottes Geist das neue Leben wirkt. Zuerst aber in deinem Geist. Das merkst du in deiner Seele, in deinem Denken, Fühlen und Wollen. Plötzlich willst du etwas für diesen Gott tun, der sein Leben für dich gegeben hat und so weiter. Mach doch Gedanken über diese Grafik. Sie ist am Werden. Ich bin gespannt, mit euch darüber auszutauschen. Ihr denkt vielleicht, das ist theoretisch. Es ist praktischer, als ihr denkt, für euer Alltagsleben. Damit möchte ich gerne schließen. Eine Sache des Herzens. Wunderbar, haben wir dieses Meer in den Händen. Gottes Wort. Amen.